Klaus Habrecht ist hier, großer Publizist, auch bekannt als Biograf, etwa Thomas Mann, unvergesslich, großer Journalist, in Tageszeitung, im Fernsehen, eigentlich in allem, was man machen kann. Und nun hat er das Leben einer Kollegin beschrieben, die Gräfin, so ließ sie sich tatsächlich anreden, die Chefredakteurin, Herausgeberin der Zeit. Sie wäre im nächsten Jahr 100 Jahre alt geworden, das ist der Anlass für so eine große Biografie. Und in Ihrem Vorwort, Herr Habrecht, schreiben Sie gleich, sie war, daran ist nicht zu zweifeln, eine der großen Frauen des vergangenen Jahrhunderts. Das sind starke Worte. Wie kommen Sie zu diesem Urteil?
Indem ich versuchte, mir die Bilanz dieses Lebens, das ja fast das ganze Jahrhundert umspannt hat, klarzumachen, die ungeheure Konsequenz, mit der sie durch ihre Zeit gegangen ist, wobei man eine klare Zäsur zwischen ihrem ersten Leben als Aristokratin, als Gutsbesitzerin, als Landwirtin, wenn auch ganz großen Stils, und ihrem zweiten Leben als Publizistin und als eine Mitgestalterin der Bundesrepublik Deutschland ziehen kann. Sie hat vor allem natürlich ihre Spuren durch ihre Beteiligung im Widerstand hinterlassen. Sie hat in die Bundesrepublik eingebracht das Erbe des Widerstandes, und ich glaube, das ist einer ihrer ganz wichtigen Lebensleistungen war, die sie sich aber als Ziel vorgenommen hat, dass sie im Lauf der Jahre und Jahrzehnte in das deutsche Gedächtnis unvergesslich und unauslöschlich die Erinnerung an den Widerstand gegen Hitler einhämmert. Und das ist ihr gelungen. Wenn der 20. Juli, wenn der Widerstand gegen das Dritte Reich in den Gründungsmythos der Bundesrepublik eingegangen ist, dann ist das weitgehend ihre Leistung. Schon das allein würde ihr, glaube ich, eine gewisse Größe zusprechen.
Das war vor allem eine publizistische Leistung. Sie war beteiligt am Widerstand, aber doch nur sehr am Rande. Was haben Sie herausgefunden? Wie dicht war sie dran am Kreis der Verschwörer?
Sie kannte sehr viele der Verschwörer. Sie kannte sehr viele Mitglieder des Kreuzauer Kreises. Sie war mit Peter von Jörg vor allem sehr befreundet, auch mit seinem älteren Bruder Paul von Jörg. Aber sie war nie Mitglied des Zirkels der Gespräche im Kreisauer Kreis selber. Als es um das Thema der Neugestaltung Deutschlands und der Mitte Europas nach dem voraussehbar verlorenen Krieg und nach den Verwüstungen ging. Warum sie nicht einbezogen war, entzieht sich meiner Kenntnis auch. Niemand der Überlebenden wusste es mir genau zu sagen. Ich denke, es war wohl die Rücksicht auf die Verantwortung, die sie außerhalb, nämlich in dem Verwalten des Erbes ihrer Familie hatte. Sie war sehr eng mit Leuten des 20. Juli befreundet, vor allem mit Fritz von der Schulenburg, der hingerichtet worden ist. Sie war mit ihrem Vetter, mit dem sie faktisch aufgewachsen ist, Heinrich von Lehndorff, sehr eng befreundet. Man kann sagen, dass er einer ihrer großen Lebenslieben gewesen ist. Und sie war mit dem ehemaligen Gesandten in Rom, Ulrich von Haschel, einer der bedeutendsten Geister des 20. Juli oder des Widerstandes, war sie sehr, sehr eng befreundet. Ihre aktive Tätigkeit hat sich wohl mehr oder weniger darauf beschränkt, dass sie Verbindungen geschaffen hat zwischen einzelnen Mitgliedern, vielleicht auch Nachrichten hin und her getragen hat, dass sie vielleicht diesen und jenen gewonnen hat. Ja. Aber das ist eine beschränkte Rolle gewesen. Ja.
Trotzdem schreiben Sie, es sei fast ein Wunder gewesen, dass sie von der Gestapo nicht verhaftet worden ist.
Ja, wenn die Gestapo das enge Netz der Überwachung schon gekannt hätte, dass ihre Nachfolgeorganisation, die Stasi, die in der DDR zu installieren vermochte, dann wäre sie dem bestimmt nicht entgangen. Denn Es war zwar eine sehr enge Überwachung, aber sie war gegenüber der Perfektion, die später erreicht worden ist, dann doch eher etwas lückenhaft. Aber wenn die Herrschaften in der Gestapo-Führung geahnt hätten, wie tief sie doch in das Netz, in dem Netz verstrickt war, wäre sie zweifellos verhaftet worden. Ja.
Trotzdem muss man sagen, dass sie nicht nur dem Widerstand nahestand, sondern dass sie auch nach dem Krieg im Grunde genommen Teil einer Gesellschaft war, die lieber nicht über alles gesprochen hat. Zum Beispiel darüber, dass ihre beiden Brüder Nazis waren, Parteimitglieder waren, Hitler nahestanden. Darüber wollte sie nicht Auskunft geben.
Sie ist darauf, merkwürdigerweise, aber so war die erste Nachkriegsgesellschaft auch eigentlich nie angesprochen worden. Und die Verstrickungen ihrer Brüder, vor allem des ihr im Alter nächsten Christoph, war schon eine sehr enge. Er gehörte nicht zu den führenden Figuren, sondern hatte, als er aus Afrika zurückkam, einen mittleren Job in der Auslandsorganisation der NSDAP, ist für die dann nach Paris gegangen, war allerdings dann, ich habe den Akten nur gefunden, Juni 1944 einberufen zur Waffen-SS. Allerdings kriegte ich dann später durch das Protokoll eines englischen Offiziers, das ich in amerikanischen Archiven fand, raus, dass er wohl sofort in das Reichssicherheitshauptamt berufen wurde, dort unter die Fittiche des Auslandsnachrichtenchef Schellenberg kam und von dem noch Anfang 1945, das muss man sich vorstellen, in der Tarnung eines Vizekonsuls nach Zürich geschickt wurde, samt Familie. Was für ein Glücksfall. Und er sollte doch zweifellos Verbindungen zu den Alliierten knüpfen, was damals dem Interesse von Schellenberg lag. Viel hat er nicht mehr erreicht, aber sie hat in der Tat die Vergangenheit des Brüderchens konsequent verschwiegen, was für viele Deutsche galt, galt für sie und von ihrem Stand vielleicht noch etwas mehr, dass Blut dicker ist als Wasser oder alles andere und Familie verpflichtet. Und später ist sie darauf hingewiesen worden von einem Kollegen von Spiegel, der ihr fairerweise das Protokoll geschickt hat. Und sie hat darauf relativ gelassen geschrieben, das war in den frühen 90er Jahren. Ja, ja, das war so. Und wir waren sehr verschiedener Meinung, was den Nazismus anging und auch was die Apartheid, die südafrikanische, er war später in Südafrika. Aber er hat seine Meinung nie aggressiv vertreten, im Gegensatz zu mir. Und es hat unsere großen Liebe als Geschwister nie Abbruch getan.
Ja, aber es waren offenbar doch nicht nur die Geschwister. Sie hat zum Beispiel, als diese umstrittene Wehrmachtsausstellung gezeigt wurde in Deutschland, hat sie sich aufgeregt. Sie hat das als Verunglimpfung der Wehrmacht verstanden. Also das ist ja auch nicht gerade ein Beweis für ihre liberale, demokratische, ja gar linksliberale Gesinnung.
Nein, sie hat in der Zeit, hat man allerdings die Verstrickung der Wehrmacht in die Verbrechung des Vernichtungskrieges in Russland in dieser Klarheit noch kaum gesehen und auch nicht sehen wollen. Sie hätte sie sehen können, sie hat sie wohl auch zum Teil mitgekriegt, möchte ich annehmen, denn als ihr ältester Bruder, der in einem Flugzeugunfall an der Ostfront umgekommen war, hat diese Verbrechen auch aus nächster Nähe erlebt. Aber das war eine späte Wallung dann doch des konservativen Restbestandes, der bei ihr, der Restsubstanz, die bei ihr da war, dass sie sich zunächst einmal gegen das, was viele Menschen als kollektive Verunglimpfung empfunden haben, zur Wehr gesetzt hat. Es war auch ein etwas kopfloser Artikel, den sie geschrieben hat, nicht der einzige. Es ist nicht so, dass und ihre Größe geschieht, tut man keinen Abbruch, wenn man sagt, dass sie eben auch dieses und jenes schwache Stück geschrieben hat, dass sie sich in diesem und jenem auch ganz erheblich geirrt hat und dass sie selber einen langen Weg genommen hat innerhalb der Zeit. Die Zeit war in ihren Anfängen, das wird man heute kaum mehr glauben, aber ein richtig rechtes Blatt. Es konkurrierte nach rechts mit Christ und Welt, wo ich als Volontär angefangen habe. Ich habe in dem Buch, glaube ich, gesagt und sehe ich heute, der Unterschied war der, bei Christ und Welt sammelte sich eine Redaktion mit sehr vielen bekehrten Nazis. Bei der Zeit sammelte sich eine Redaktion mit unbekehrten Deutschnationalen, bis dann die Wende in der zweiten Hälfte der 50er Jahre kam.
Also ich als Jünger, ich habe sowieso Probleme ein bisschen mit der Gräfin, die ich nicht mehr persönlich kennenlernen konnte. Zum Beispiel misshakt mir, ich sage so simpel, wie ich denke, mir misshakt ihre große Begeisterung für das Preußentum. Ich halte das Preußentum für eine der Ursünden der deutschen Geschichte, für wesentlich mitverantwortlich an dem Unheil, das wir gehabt haben. Und hier läuft die große liberale Gräfin auch durch ihre Erzählung. Und sie nehmen ihr das ab, dass sie die Preußen toll finden darf, weil das ihre Geschichte ist.
Das ist nicht ganz richtig. Ich nehme ihr das so nicht ab. Ich bin zwar, wenn Sie so wollen, von meiner mütterlichen Familie her von Preußen mitgeprägt, obwohl von einem sehr spezifischen Preußen. Meine mütterlichen Vorfahren waren nämlich Sorben, die haben Slawisch gesprochen und die waren bei den Preußen nicht so wahnsinnig beliebt. Vom schwäbischen Teil her waren wir keine Preußen. Mein Großvater, der auch schwäbischer Theologe ist, nannte seinen Hund Bismarck. Und es gab ihm wohl immer ein Hochgefühl, wenn er sagen konnte, Bismarck kusch. Bei der Gräfin war das so, dass ihre Identifikation mit Preußen hörte 1871, also mit dem Triumph des bismarckischen Preußen über Deutschland auf. Mhm. Was sie nicht klar gesehen hatten, was sich jetzt etwas ihr überglänzt hat, dass sie die romantisch-idealistische Epoche zu sehr mit dem kernpreußischen Geist verwechselt hat. Sie hielt Friedrich den Großen bis zum Ende ihres Lebens für eine glanzvolle Erscheinung, für einen vorbildlichen Herrscher. Dagegen lässt sich argumentieren, selbst vom preußischen Standpunkt aus, dass seine Staatsformung den Untergang Preußens im Jahre 1806 im Grunde genommen mit vorausgenommen hat. Also insofern lässt sich jetzt auch gegen den alten Fritz dieses und jenes sagen. Preußen mag seine Qualitäten gehabt haben, alles doch es sich bescheiden auf Brandenburg und Ostpreußen beschränkt hatte. In dem Augenblick, in dem die Expansion in im Grunde fremde Bereiche erfolgte, nämlich durch die Eroberung Schlesiens, vor allem durch die Eroberung des Rheinlands, das sich nie vollkommen pussifizieren ließ, und dann durch die Annexion von Westfalen, das gut genug dafür war, seinen Goldschatz als Bismarckschen Geheimfonds, den sogenannten Reptilienfonds, in den preußischen Staat mit einzubringen. Ich glaube, durch diese Expansion hat das alte Preußen seine wirklichen Funktionen, seinen Geist verloren. Preußen ist an Deutschland, an kleinen Deutschland zugrunde gegangen und Deutschland ist an Preußen zugrunde gegangen. Ich kann deswegen nicht verstehen, warum ein Baumeister, der so eine miserable Konstruktion hinterlässt wie Bismarck, die kurz nach seinem Tod die ersten großen Erschütterungen erlebt und dann zusammenbricht, dass der heute nach wie vor noch auf den Knien von den Deutschen angehimmelt wurde. Außerdem war er korrupt wie bis in die Knochen.
Das ist aber jetzt Otto Habrecht und nicht Otto Gräfin Dönhoff. Die Unterscheidung ist wichtig und sollte auch nicht unterschlagen werden. Ein Zitat von Gräfin Dönhoff aus der Kriegszeit. Da schreibt sie: Dieser Krieg wird die letzten Vertreter der alten Ordnungen vernichten und die Bahn freimachen für den Sturmlauf der Massen. Eine überzeugte Demokratin klingt anders.
Das war sie damals auch nicht, sondern sie gehörte zu jener Elite, die nicht nur aristokratischer Herkunft war, der Deutschen, die sich in einem spezifischen Kulturpessimismus dem hingaben. Und es gibt ein sehr bedeutendes Buch des deutsch-amerikanischen Historikers Fritz Stern, sein bedeutendes Buch, der später ein sehr, sehr enger Freund von Marion Dönhoff war, über, das heißt, amerikanische Politics of Cultural Pessimism. Ich kann den deutschen Titel im Moment, der fällt mir nicht ein, aber er hat den zerstörerischen Einfluss des Kulturpessimismus, wie er am groteskesten dann bei Oswald Spengler zum Ausdruck kommt, aber wie er eben auch bei einem großen Geist wie Jakob Burckhardt vorgezeichnet ist, dass der die deutsche Politik mit verdorben hat und vor allem eine Politikverachtung der deutschen Eliten, auch der geistigen Eliten, begründet hat, daran ist kein Zweifel. Und dieser Kulturpessimismus, den hat sie mit einer gewissen religiösen Begründung übrigens sehr weit noch in die Zeit der Bundesrepublik hineingetragen und hat sich erst ganz langsam von ihnen gelöst. Das war aber sehr, sehr typisch für die damalige deutsche Bildungsschicht, also weit über den Adel hinaus. Und man kann von ihr sagen, dass sie eine gelernte Demokratin war. Sie hat die Demokratie mit dem Wachstum der Demokratie gelernt und das macht es so eindrucksvoll. Ja.
Dieses Buch wird beworben mit dem Prädikat, die erste kritische Dönhoff-Biografie zu sein. Es gab ein Buch von Alice Schwarzer, die sie sehr bewundert hat. War das keine kritische Biografie?
Nein, sondern es war ein Buch der Bewunderung und es liest sich gut und alle bewundernden Bücher, es hat seine Verdienste. Es hat eine hohe Auflage gehabt, alle bewunderten Bücher sind eine angenehme Lektüre, aber man kann der von mir sehr respektierten Kollegin Alice Schwarzer nicht vorwerfen, dass sie zu viele Feststellungen der Gräfin Dönhoff im Gespräch, wie sagt man auf Deutsch, hinterfragt habe, ja. Sondern sie nahm das alles eigentlich ziemlich wörtlich hin und insofern ist es also auch ein schönes Zeugnis und soll als solches weiterleben. Ich versuchte, ein paar Fragen hinter den Fragen zu stellen. Und ich muss gestehen, dass ich keineswegs alle Merkwürdigkeiten und Rätsel dieses Lebens, dass ich die mir aufgeklärt hätten. Aber ich sage es ziemlich klar, wo ich nicht weiterkam, wo ich nichts weiß. Einige mysteriöse Reisen auch noch im Krieg, die sich für mich einfach nicht aufklären, wo ich nur gewisse Spekulationen mit Vorsicht anstellen kann, gewisse Widersprüche, die ich auch klar mache, aber wo ich allerdings nicht, weil das mir nicht so sehr liegt, ich halte den erhobenen Zeigefinger eigentlich für den neuen deutschen Gruß. Und den hat noch nicht mal Grass erfunden, der war schon vor ihm erfunden, aber er hat es darin zu einer bestimmten Meisterschaft gebracht, mit vielen Schriftstellern noch mit ihm. Aber ich habe zum Beispiel darauf hingewiesen, dass sie ihre Einzelflucht, den berühmten Ritt nach Westen, dass sie den im November 1944, also lang ehe der Dreck ihres Dorfes sich in Bewegung setzte, schon klar ihren Entschluss klar vorausgesagt hat in dem Brief von einem Freund.
Das ist ja ein Kapitel, das sogar verfilmt worden ist in der ARD vor ein paar Monaten. Der Flucht, der große Dreck von Ostpreußen, sie spielte da, ohne dass die Figur so hieß in der Verfilmung, war das die Gräfin Dönhoff. Nun ist das das große Rätsel. Hat sie die Leute ihres Gutes allein gelassen, verraten, hat sich allein auf den Weg gemacht oder war es so, wie sie selbst versucht hat, den Mythos zu formulieren, dass sie von ihren Leuten gebeten worden sei, doch sich alleine auf den Weg zu machen, weil sie von den Russen mit Sicherheit schlecht behandelt worden wäre?
Ich glaube, es kommt beides zusammen. Sie hat von Anfang an damit gerechnet, dass der Dreck nicht sehr viel weiterkommt, dass der Dreck spätestens an den wenigen Brücken, die damals über die Weichsel führten und die verstopft waren von den auch von der deutschen Armee und von den Massen, die zurückfluteten oder nach Westen fluteten, dass da kein Durchkommen ist. Das hat sie sich vorher ziemlich klar aufgerechnet, obwohl andere sind durchgekommen. Und danach hat sie auch gehandelt. Ich bin genauso überzeugt davon, dass ihr vertraute Mitglieder der Dorfgemeinschaft und der Menschen, die im Schloss mit ihr lebten, ihr gesagt haben, sie müssen auf jeden Fall weg von hier, denn die Russen werden sie nicht schonen. Und dafür gab es Beispiele. Kommen wohl hier zwei Wahrheiten zusammen, dass ein Widerspruch vorliegt zwischen den Darstellungen. Das habe ich nicht verschwiegen. Und die Widersprüche auf die Widersprüche hinzuweisen, ist wohl die Pflicht eines Biografen, der Wahrhaftigkeit für eine gewisse Tugend und für eine gewisse Pflicht hält.
Ja, trotzdem haben Ihnen einige Kritiker vorgeworfen, die Gräfin zu sehr geschont zu haben. Akzeptieren Sie die Kritik?
Also die Kritik, dass ich sie besonders geschont habe, stammt von einem schweizerischen Autor, der sich ihren Lebensfreund Karl Jakob Burckhardt besonders vorgenommen hat.
Ja, aber nicht nur, es waren einige.
Aber es war im Spiegel, klang Ähnliches an. Ich bin vielleicht ein bisschen aus anderem Holz geschnitzt. Und wie gesagt, wenn ich Widersprüche aufzeige, dann ist mein Glaube an die Intelligenz der Leser so groß, dass sie die Widersprüche merken und dass ich nicht noch den Finger heben müsse. Aber Gräfin, hey, da widersprechen Sie sich erheblich. Mein pädagogischer Impuls gegenüber den Beschriebenen, aber auch gegenüber den Lesern, ist ein relativ unterentwickelter. Ich bin kein Geborener, ich kein gelernter Pädagoge, war ein mäßiger Schüler, werde es wohl auch bis zum Ende meines Lebens bleiben und glaube, dass es effektiver ist, den Menschen, den Lesern das zu bieten, was man selber als Wahrheit empfindet. Die moralischen Schlüsse soll jeder für sich selbst ziehen. Ich bin nicht nur nicht Pädagoge, sondern ich bin also auch, rechne mich nicht zu der großen Zunft der deutschen Schriftsteller, die man als Moralisten einordnen könnten. Leben ist zu komplex dafür, selbst das eigene.
Nun haben Sie ja nicht die Gräfin aufs Postament gehoben, da stand sie schon. Und es ist ja fast, es klingt wie ein Treppenwitz der Geschichte. Im ominösen Jahr 1968 wird eine ostelbische Gutsbesitzerstochter, eine Großagrarierin, eine ehemalige Chefredakteurin des größten liberalen Wochenblatts in Deutschland. Wie passt das zusammen? Wie hat die Gräfin dieses 68 damals empfunden?
Das 68 empfand sie in manchen sicher als eine Befreiung. Sie hat es in manchem, hat sie auch die gefährlichen totalitären Elemente in der 68er Bewegung gewittert, die es gegeben hat. Ich muss nur daran denken, wie manche Professoren jüdischer Herkunft, die vom Marxismus ein bisschen mehr wussten, als alle 68er zusammen mit der gesamten Sukamschen bunten Reihe. Sie sind behandelt worden wie die Väter dieser Studenten, die SA, Leute von 1932, damals ihre jüdischen Professoren behandelt haben. Da gab es totalitäre Ansätze. Es gab auch einen gewissen Antizionismus, der ein Grundantisemitismus nur mühsam getarnt hat. Und dasselbe habe ich also auch kritisch gesehen. Das hat sie auch zweifellos kritisch gesehen. Mit den Liberalen, mit den befreienden Impulsen, die da waren, mit denen ging sie konform. Sie gehörte allerdings auch nicht zu den etwas masochistischen Kapitalisten von der Form des Zeitverlegers Bucerius, der den Rudi Dutschke und einige andere zu sich nach Hause eingeladen hat, in sein bescheidenes Häuschen am Leinfaden in Hamburg, und die ihm große revolutionäre Vorträge gehalten haben, dass der Kapitalismus nun wirklich stürzen müsse und Bucerius sich nicht lassen konnte vor Begeisterung, sich auf die Schenkel schlug und sagen, die Leute haben recht, die Leute haben tief recht. Nun war er zwar der schlaueste Geschäftsmann unter den Hamburger Verlegern, die es gab, und da war kein anderer ihm gewachsen. Und, aber er war vielleicht doch nicht der schärfste Geist, den es gab.
Die halbe Stunde ist leider um, Herr Abrecht. Wir müssen schon Schluss machen. Es hat Vergnügen gemacht, sich das Leben der Gräfin aus ihrer Perspektive noch einmal anzuhören und zu lesen. Ist sicher auch sehr empfehlenswert. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich bedanke mich, dass ich kommen durfte.